Ich beginne mal mit einer einfachen These. Wir alle wollen lieben. Du, ich, die Verkäuferin an der Supermarktkasse und sogar mein grummeliger Nachbar. Damit meine ich jetzt nicht, dass unser Leben wie eine Hollywood-Schnulze verlaufen muss, sondern eher, dass wir uns dem Leben und unseren Mitmenschen verbunden fühlen. Dass wir uns selbst akzeptieren und anderen Menschen offen und unvoreingenommen begegnen können. Klingt ja eigentlich ganz erstrebenswert, oder? Das Problem dabei ist, wir sind die Summe unserer Erfahrungen und viele Erfahrungen sind unschön. Wir werden verletzt, verurteilt und zurückgewiesen. Und all diese Verletzungen können sich zu ungesunden Überzeugungen verdichten, die unser Herz verschließen. Das macht es schwieriger, ja, manchmal sogar unmöglich, wirklich und aufrichtig zu lieben. Und da komme ich ins Spiel. Ich bin Elias vom Blinkist und freue mich darauf, dich durch diese liebevollen Blinks zu führen. Gemeinsam begeben wir uns auf die Suche nach der wahren Liebe. Die Autorin unserer Buchvorlage, Sharon Salzberg, lehrt seit über 4 Jahrzehnten buddhistische Achtsamkeit und Liebesmeditationen. Mit ihrer Hilfe werden wir lernen, wie wir uns zunächst selber und dann auch andere lieben können, wie wir die Dinge besser akzeptieren und uns für unsere Mitmenschen wirklich mitfreuen können. 1-2 Übungen habe ich übrigens auch im Gepäck. Aber genug verraten. Legen wir los. Stell dir vor, eine Freundin kommt zu dir und sagt: Ich fühle mich völlig wertlos. Ich bin weder interessant noch erfolgreich und genau deswegen liebt mich niemand. Was machst du? Na was wohl? Du baust sie auf. Du sagst gute Dinge wie: Jetzt mach mal halblang. Ich mag dich. Sehr sogar. Und deine anderen Freunde und deine Familie auch. Du bist ein toller, liebenswerter Mensch. Völlig logisch, oder? Du liebst deine Freundin und es fällt dir nicht schwer, ihr diese Liebe zu zeigen. So. Aber warum fällt es uns dann so schwer, uns selbst zu lieben? Wir ahnen, dass die Suche nach wahrer Liebe genau hier beginnt. Bei uns selbst. Dass wir es verdienen, uns aufrichtig und bedingungslos zu lieben. Und doch fällt es uns meist leichter, diese Wertschätzung anderen zu zeigen als uns selbst. Aber warum ist das so? Der Grund dafür sind Geschichten. Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Über uns, unseren Selbstwert und die Liebe. Ich erkläre das an einem Beispiel. Diane, eine Schülerin der Autorin, wird von ihrem Verlobten verlassen. Ihr erster Gedanke dazu ist: Ich bin nicht liebenswert. Eigentlich hat sie selbst an der Beziehung gezweifelt, doch die Trennung bestätigt ein altes Narrativ. Seit ihrer Kindheit erzählt sich Diane, sie sei nicht liebenswert. Und genau darum verengt sich ihre Perspektive auch auf diese toxische Erzählung. Egal wie dysfunktional oder inkompatibel die Bindung war, sie allein gibt sich die Schuld für das Scheitern der Beziehung. Wir alle tragen negative Überzeugungen in uns. Unser Selbstbild setzt sich schließlich nicht nur aus positiven Erfahrungen zusammen, sondern auch aus all den unschönen Botschaften, die wir ein Leben lang empfangen. Private und familiäre Kränkungen, gesellschaftliche Erwartungen, kulturelle Vorurteile, Enttäuschungen, Verletzungen und Traumata. Das ist der Stoff, an dem wir uns bedienen, wenn wir uns die Selbstliebe absprechen. Trotzdem liegt genau hier in diesen Narrativen der Schlüssel zu einem liebevollen Umgang mit dir selbst. Du musst lernen, deine Geschichten umzuschreiben. Aber dafür musst du erstmal Abstand nehmen. Hör dir an, was dir dein innerer Erzähler an Geschichten auftischt. Aber kauf ihm nicht einfach alles willenlos ab. Überlass ihm nicht die Deutungshoheit über dich und dein Leben. Wie du das anstellst, erkläre ich dir im nächsten Blink. Vor vielen Jahren war die Autorin bei einem Meditationsretreat. Sie reiste mit schwerem emotionalen Gepäck an. Eine enge Freundin hatte sich kurz zuvor das Leben genommen und Sharon war noch immer fix und fertig. Doch sie scheute sich, diese intensiven Gefühle zuzulassen, geschweige denn, sie mit dem Leiter des Retreats zu teilen. Warum? Nun, der Lehrer war ein burmesischer Mönch. Sharon stellte ihn sich als erfahrener Asket vor, der buchstäblich im Lotussitz über den Emotionen schwebte. Darum glaubte sie, dass auch sie über ihren Gefühlen stehen musste. Eines Tages erzählte sie ihm dann doch vom Tod ihrer Freundin. Als er fragte, ob sie geweint habe, sagte sie, nur ein bisschen, wie um den Schmerz kleinzureden. Doch der Mönch war entsetzt. Er sagte, wenn du weinst, dann weine dir das Herz heraus. So verschaffst du dir die größte Erleichterung. Da brachen alle Dämme. Sharon weinte hemmungslos und erkannte eine wichtige Lektion. Jetzt, da sie ihrer Trauer freien Lauf ließ, war sie endlich nicht mehr von ihr gefangen. Ist das nicht paradox? Egal ob Wut, Trauer oder Schmerz, wir unterdrücken unangenehme Gefühle, um nicht von ihnen überrannt zu werden. Doch gerade dieses Wegsperren führt dazu, dass die Gefühle nicht ausheilen, sondern weiter unter der Oberfläche schwelen. Dazu, dass sie sich heimlich in unsere Geschichten einschreiben und uns noch viel länger quälen. Darum besteht der erste Schritt zur Selbstliebe darin, dich für deine wahren Gefühle zu öffnen. Du musst dich ihnen stellen, um von ihnen Abstand nehmen zu können. Die passende Achtsamkeitsübung ist die sogenannte RAIN-Methode. RAIN, geschrieben R-A-I-N, steht für die vier entscheidenden Schritte. Registrieren, akzeptieren, Investigation und nicht identifizieren. Ich gehe sie der Reihe nach durch. Registrieren heißt erkennen, was ohnehin schon da ist. Stell dir vor, du sprichst mit einem Freund. Ihr ereifert euch über ein Thema und geht im Streit auseinander. Dann versuche nicht, deine Gefühle zu übergehen. Gesteh dir ein, dass du Dinge denkst wie, Mann, bin ich wütend. Und wie kann ich so sauer auf jemanden sein, den ich liebe? Das führt uns direkt zum zweiten Schritt, dem Akzeptieren. Hör auf, deine Gefühle zu werten. Ja, du ärgerst dich über einen guten Freund. Aber das ist weder schlecht noch falsch, sondern einfach ein starkes Gefühl. Also hör auf, nach Erklärungen oder Rechtfertigungen zu suchen. Lass es einfach da sein. Das ist die Voraussetzung für die Investigation, die die Autoren auch achtsames Erforschen nennt. Erlaube dir, in das Gefühl hineinzuspüren. Sei neugierig. Wo in deinem Körper sitzt es? Kannst du es weiter zerlegen? Ist die Wut auf deinen Freund nicht in Wirklichkeit eine komplexe Mischung aus gekränktem Stolz und Verlustangst? Je vertrauter du mit dem Gefühl wirst, desto tiefer kannst du es durchdringen. Dann bist du bereit für den letzten Schritt, das Nicht-Identifizieren. Du empfindest das Gefühl, aber du bist nicht dieses Gefühl. Das ist ein wichtiger Unterschied. Du spürst die Wut, aber das macht dich nicht zu einem grundlegend wütenden Menschen. Will heißen, du kannst nicht kontrollieren, was du fühlst. Aber du kannst kontrollieren, wie du damit umgehst. Damit schließt sich der Kreis zu den Geschichten aus dem ersten Blink. Du willst die Muster auflösen, die die wahre Liebe blockieren, also ungesunde Überzeugungen und Gefühle. Und dafür musst du diese Gedanken und Gefühle erst annehmen und dann von ihnen Abstand nehmen. Du sitzt beim Frühstück mit deiner langjährigen Partnerin. Ihr habt eure Höhen und Tiefen, findet aber immer wieder irgendwie zusammen. Geht ja schließlich allen Paaren so. Doch in letzter Zeit ist irgendwas anders. Sie wirkt kühler als sonst, distanzierter. So auch jetzt beim Frühstück. Sie hört dir nicht mal mehr richtig zu. Da meldet sich eine finstere Stimme in deinem Kopf. Da hast du's. Das ist der Anfang vom Ende. Sie interessiert sich nicht mehr für dich und in ein paar Monaten ist Schluss. Und du glaubst dieser Stimme und stellst eure ganze Beziehung in Frage. Okay, stopp. Wir nutzen die Draufschau der ersten beiden Blinks, um hier vorsichtig reinzugrätschen. Wir nehmen Abstand und fragen: Woher weißt du, dass die Distanziertheit deiner Partnerin nicht ganz andere Gründe hat, die gar nichts mit dir zu tun haben? Hier gefällt mir ein Zitat der Theaterautorin Lillian Hellman. Die Menschen ändern sich, doch sie vergessen es einander zu sagen. Verrückt, oder? Leben ist Veränderung. Wir alle gehen, jeder für sich, mit dem steten Fluss der Dinge. Bloß versäumen wir es manchmal, unsere Liebsten mit ins Boot zu holen, also ihnen zu zeigen, was gerade in uns vorgeht. Das führt zu Lücken, die unsere Mitmenschen mit Interpretationen füllen. Das wiederum führt zu Situationen wie der am Frühstückstisch. In Wirklichkeit ist deine Freundin seit Wochen angespannt, weil ihr ein wichtiges Projekt aus den Fingern gleitet. Aber du weißt nichts davon und nimmst ihre Geistesabwesenheit persönlich. Kurzum, eure Kommunikation läuft am eigentlichen Problem vorbei. Und das sabotiert die wahre Liebe. Also, was tun? Der beste Ausgangspunkt ist Güte. Eine milde und grundlegend wohlwollende Herangehensweise. Das klingt banal, hat aber Tiefgang. Die US-Psychologin Julie Gottman formuliert es so: Güte bedeutet nicht, dass wir unseren Ärger übergehen, sondern ermöglicht es uns, ihn anders auszudrücken. Du kannst einen Speer auf deinen Partner schleudern oder du kannst ihm erklären, warum du verletzt und verärgert bist. Und das ist der gütigere Weg. Gottmans Studien zufolge ist Güte, im Sinne eines guten Willens, der beste Indikator für den langfristigen Erfolg einer Beziehung. Sie hilft dir, die Verantwortung für deine Gefühle zu übernehmen, statt die Schuld beim anderen zu suchen. Das braucht natürlich Selbstbeherrschung. Doch zum Glück lässt sich Güte trainieren. Und welche Trainingsübung eignet sich hier besser als die RAIN-Methode aus dem vorherigen Blink? Zur Erinnerung, RAIN steht für Registrieren, Akzeptieren, Investigation und Nicht-Identifizieren. Ich übertrage das mal auf unser Frühstücksszenario. Du registrierst, was die Distanz deiner Partnerin in dir auslöst. Du hast urplötzlich Angst um eure Beziehung. Dann akzeptierst du dieses Gefühl. Du lässt es einfach da sein. So entsteht Raum für Investigation. Du näherst dich dem Gefühl mit Neugier, statt es zu unterdrücken oder zu deuten. So erkennst du, dass es in Wirklichkeit nicht um ihre Emotion geht, sondern um deine. Du fühlst dich auf Distanz gehalten. Du bist verunsichert. Das sagt aber noch lange nichts über die Gefühle deiner Partnerin aus. Mit dieser Erkenntnis nimmst du Abstand, um dich nicht mit deinem Gefühl zu identifizieren. Du erkennst deine Verunsicherung an, lässt dich aber nicht von ihr aus der Bahn werfen. So übernimmst du Verantwortung für dein Gefühl. Jetzt kannst du deiner Partnerin gegenüber ansprechen, was in dir vorgeht. Du kannst ihr sagen, dass du sie als distanziert wahrnimmst und nach den Gründen dafür fragen, aber eben aus der Liebe heraus, statt aus der Angst. So kann auch sie dir zeigen, was in ihr los ist, dich ins Boot holen und die Lücke zwischen euch schließen. In jeder intimen Beziehung gibt es drei Elemente: dich selbst, den oder die andere und den Raum dazwischen. Du kennst diesen Raum. Er öffnet sich nach der ersten Verliebtheitsphase, in der ihr jeden Moment des Tages entweder physisch oder gedanklich beieinander wart. Irgendwann folgt auf diese Verschmelzung die Abgrenzung. Ihr erinnert euch daran, dass ihr eigentlich zwei eigenständige Wesen seid. Dieser Raum ist wichtig. Du brauchst ihn, um deine eigenen Bedürfnisse zu wahren und dich als Individuum weiterzuentwickeln. Dasselbe gilt für deinen Partner. Ihr müsst euch diesen Raum gegenseitig lassen, um euch immer wieder mit Neugier und Interesse zu begegnen. Er ist die Grundlage für wahre Liebe. Soweit die Theorie. Denn in der Praxis ist es manchmal gar nicht so leicht, diesen Raum zu halten. Vielleicht neigst du dazu, deiner Partnerin immer nahe sein zu wollen, weil du Verlustangst hast. Genau das passierte Bill, einem Schüler der Autorin. Bill wollte den Raum zwischen sich und seiner Frau Gina kontrollieren, indem er nie von ihrer Seite wich. Das wurde ihm erst klar, als Gina nach dem Tod ihrer Mutter 3 Monate lang mit ihrer Schwester verreisen wollte. Da begriff er, wie sehr er sie eingeengt hatte. Das Dilemma ist klar. Wir suchen Verschmelzung und Abgrenzung. Du sehnst dich nach Intimität und Nähe, willst aber auch deine individuellen Bedürfnisse achten. Aber wie? Nun, Bill entschied sich für die Offenheit. Er sagte zu Gina: "Eigentlich passt mir das nicht. Aber wenn es dir wirklich gut tut, solltest du es tun." Du erkennst die Parallelen zu den ersten 3 Blinks. Bill erkennt und akzeptiert sein Gefühl. Aber er nimmt davon Abstand, indem er die Bedürfnisse seiner Partnerin voranstellt. Auch hier heißt das Schlüsselwort Güte. Du begegnest deinem Partner mit Wohlwollen. Du stehst zu deinen Bedürfnissen und sprichst Konflikte an. Du ziehst deine eigenen Grenzen und lässt dem anderen seine Freiheiten. Denn du vertraust darauf, dass euch dieser Freiraum nicht entzweit, sondern immer wieder neu zusammenbringt. Julie Gottman, die Psychologin aus dem letzten Blink, bezeichnet dieses Vertrauen als emotionale Sicherheit. Und ihrer langen Forschungserfahrung nach ist diese Sicherheit ein 90%iger Garant für eine stabile Partnerschaft. Auch hier habe ich eine kleine Übung für dich. Schließ dieses Mal ruhig die Augen, wenn du kannst. Denk an eine Beziehung in deinem Leben, in der der Raum dazwischen ein Thema ist. Das kann eine Vorbildperson sein, von deren Anerkennung mitunter dein ganzes Selbstwertgefühl abhängt. Das kann aber auch ein Freund sein, der mehr Raum von dir fordert, als du zu geben bereit bist. Jetzt formuliere in Gedanken ehrliche Botschaften an diese Person. Also Sätze wie: "Du bist mir wichtig. Ich habe dich gerne in meinem Leben. Aber wir sind und bleiben 2 eigenständige Menschen. Jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich. Du bist ganz, ich bin ganz." Natürlich kannst du auch deine ganz eigenen Botschaften formulieren. Hauptsache, sie helfen dir dabei, Dinge auch so anzunehmen, wie sie sind, ohne sie gleich verändern zu wollen. Ich lasse dir dafür einen Moment Zeit. An dieser Stelle würde ich gern ein Experiment wagen. Lass uns mal den ganzen Blink als Achtsamkeitsübung gestalten. Wird auch ganz entspannt, versprochen. Warte, ich wechsle mal die Platte. Nichts gegen meditative Musik, aber wir wollten ja ein bisschen experimentieren. Ah, schon besser. Jetzt aber zur Übung, in der wir in 3 Schritten vorgehen. Erster Schritt: Mach dir zunächst bewusst, wie oft du eine Superheldin sein willst. Du hast schon richtig gehört. Superheldin oder Superheld, je nachdem. Was ich damit meine? Nun, zum einen wollen wir ständig andere Menschen retten. Angenommen, ein Freund von dir durchlebt gerade eine Trennung oder eine schwere Krankheit. Dann besteht dein erster Impuls vermutlich darin, ihn aufzuheitern oder ihm wertvolle Tipps zu geben. Mit anderen Worten, du willst seine Situation verbessern. Nun führ dir im 2. Schritt vor Augen, dass diese gute Absicht kontraproduktiv sein kann. Versetz dich in deinen Freund hinein. Erzeugt es nicht einen gewissen Druck, wenn du ihn aufheitern oder seine Situation verbessern willst? Du spürst, worauf ich hinaus will? Deine Hilfe ist an eine Erwartung geknüpft. Du meinst es nicht so, aber deine Reparaturversuche senden eine versteckte Botschaft. Ich will dich heilen, denn du bist kaputt. Beziehungsweise, du bist gerade nicht gut so, wie du bist. So, und jetzt stell dir im 3. Schritt vor, wie du genau diese Erwartung loslässt. Stell dir vor, du hilfst diesem geliebten Menschen einfach nur dadurch, dass du da bist. Du bemühst dich nicht und versuchst auch nicht, ihn zu reparieren. Du bist einfach da. Damit sendest du eine ganz andere Botschaft. Du bist gut so, wie du bist. Nimm dir alle Zeit der Welt. Ich bin bei dir. Das ist manchmal alles, was eine verletzte Seele braucht. Und ist das nicht wahre Liebe? Die Fähigkeit, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, ohne sie ändern zu wollen? Aber nochmal zurück zur Superheldin. Oft haben wir nämlich auch überzogene Erwartungen an uns selbst. Zum Beispiel dann, wenn wir zu stolz sind, Hilfe anzunehmen, weil wir nach außen stark und unabhängig wirken wollen. Auch hier heißt das Zauberwort loslassen. Vergiss, welches Bild du nach außen abgeben willst. Es geht dir schlecht und da gibt es Menschen, die dich lieben und unterstützen wollen? Dann nimm ihre Liebe an. Du hast nichts zu verlieren. Wir haben gerade gesehen, dass wir eben keine Superhelden sind. Dazu gehört auch, dass wir nicht vor der einen oder anderen Charakterschwäche gefeit sind. Zum Beispiel vor Neid. Stell dir vor, du wohnst im grauen Berlin und dein bester Freund überwintert jedes Jahr auf den Kanaren. Oder dein Yoga-Buddy meistert all die Posen, bei denen du schlapp machst. Oder eine Kollegin landet den Verlagsdeal, von dem du selbst seit Jahren träumst. Du kennst solche Momente. Du würdest dich gerne für die anderen freuen, aber du bringst es verflixt nochmal nicht fertig. Denn irgendwie fühlst du dich um dein eigenes Glück betrogen. So geht dir das abhanden, was Sharon Salzberg Mitfreude nennt. Die Großzügigkeit, wahre Liebe auch dann zu empfinden, wenn das Schöne und Tolle nicht dir, sondern anderen vergönnt ist. Die gute Nachricht lautet wie so oft: Das lässt sich üben. Der erste Schritt ist die Introspektive. Frag dich, warum du dich nicht mitfreuen kannst. Welche Angst oder Verletzung steckt dahinter? Nimm das Beispiel mit dem Verlagsdeal. Am Ende geht es vermutlich nicht um den Erfolg deiner Kollegin, sondern um deine Angst vorm Scheitern. Aber weißt du was? Das ist okay. Gesteh dir diese restriktiven Gefühle ein. Nimm sie mit Humor. Eine Freundin der Autorin sagt in solchen Momenten selbstironisch: Ich umarme die Engherzigkeit in mir. Mach dich ruhig über deine eigene Missgunst lustig. Das ist gesünder, als dich dafür zu schelten. Im zweiten Schritt erweiterst du deinen Blick auf das große Ganze. Mach dir bewusst, dass Glück keine begrenzte Ressource ist, um die du mit anderen konkurrieren musst. Der Winter ist, was du daraus machst, egal ob in Berlin oder auf La Gomera. Beim Yoga geht es nicht ums Posen, sondern um die Begegnung mit dir selbst. Und deine Kollegin ist nicht der letzte Mensch auf Erden, der einen Verlagsdeal bekommt. Kurzum, das Glück deiner Mitmenschen nimmt dir nichts weg. Es ist genug für alle da. Wenn du das erkennst, kannst du mit Freude zelebrieren und deine Beziehungen stärken. Das belegte auch eine Studie der Psychologieprofessorin Shelley Gable von 2006. So oft gehen wir erstmal davon aus, die Qualität einer Partnerschaft messe sich am Umgang mit schlechten Neuigkeiten. Doch Gables Ergebnissen zufolge ist es für die Liebe wichtiger, wie wir auf gute Nachrichten reagieren. Also Schluss mit Missgunst. Deine Frau ist im Job erfolgreicher als du? Dann her mit dem Sekt und hoch die Tassen, Gläser. Ihr Glück nimmt dir nichts weg, also freu dich aus vollem Herzen und spüre, wie diese Großzügigkeit auch dich beflügelt. Das macht euch beide glücklich und stärkt eure emotionale Verbindung. Jetzt habe ich 6 Blinks lang über wahre Liebe gesprochen. Davon, was ihr im Weg steht und wie du sie dir selbst und deinen Liebsten entgegenbringst. Aber was ist mit Menschen, die du gar nicht kennst? Machen wir uns nichts vor. Wir sind darauf konditioniert, uns um uns selbst zu drehen. Du stehst an der Kasse im Supermarkt und hastest im Kopf durch deine To-Do-Liste. Habe ich alles? Komme ich rechtzeitig wieder an den Schreibtisch? Du zahlst, ohne den Kopf zu heben, und siehst zu spät, dass dich der Kassierer anlächelt. Ich weiß, wie schnell das passiert. Die Hektik des Alltags zwingt uns in den Autopilot. Aber so bringen wir uns selbst um das, was ebenfalls Teil wahrer Liebe ist. Kleine Momente der Güte, in denen sich wildfremde Menschen Zuneigung schenken. Dabei wissen wir, wie wertvoll diese Geschenke sind. Chloe, auch eine Schülerin der Autorin, war zu Besuch in New York, mitten in einer schweren Trennungsphase. Eines Tages brach sie ausgerechnet in der überfüllten U-Bahn zusammen. Sie schämte sich dafür, in der Öffentlichkeit zu weinen, aber kurz bevor sie ausstieg, schenkte ihr eine Frau ein Taschentuch und ein warmes Lächeln. Dieser kleine Akt der Güte veränderte Chloes Stimmung komplett. Solche Gelegenheiten bieten sich jeden Tag. Also trau dich, sie zu nutzen. Erinnere dich daran, dass wir alle verletzlich sind. Schenk dem Fahrer im Auto neben dir ein Lächeln, wenn ihr im Berufsverkehr feststeckt. Überlass den Sitz im Bus der Frau mit den drei Kindern. Hilf dem älteren Mann über die Kreuzung. Du wirst merken, wie diese kleinen Gesten der Liebe auch dein eigenes Leben bereichern. Denn uns alle verbindet mehr, als uns trennt. Es ist Herbst. Sharon Salzberg ist in Santa Fe, beim Meditationsretreat eines tibetischen Lehrers. An einem regnerischen Nachmittag fährt sie auf den Parkplatz vor ihrem Hotel, als plötzlich der Himmel aufreißt. Sie steigt aus dem Auto und sieht, wie die Menschen ihre Smartphones in die Luft recken. Tatsächlich, da oben strahlt ein prächtiger Regenbogen. Sharon fummelt hektisch an ihrem eigenen Telefon herum, um auch ein Foto zu machen. Aber das Gerät ist so alt, dass es die Kamera erst nach einer halben Ewigkeit freigibt. Bis dahin ist der Regenbogen schon wieder verschwunden. Sharon ärgert sich grün und blau. War ja klar. Warum hat sie sich nicht schon längst ein neueres Smartphone gekauft? Direkt danach kommen zwei Frauen aus dem Hotel, die ihrerseits auf den Himmel deuten. Sie sagen: "Wow, schau dir mal diese Wolken an." Da begreift Sharon, dass sie sich im Eifer um das verpasste Foto für die Schönheit des nächsten Moments versperrt hat. Denn nun hängen dort oben spektakuläre Wolkenbilder, die strahlend rosa in der Abendsonne leuchten. Und da muss Sharon lächeln, denn sie erinnert sich an eine der wertvollsten Lektionen der Achtsamkeitspraxis. Du hast immer die Möglichkeit, Ja zum Leben zu sagen. Denk an den Autopiloten aus dem letzten Blink, der uns für den Zauber des Alltags blind macht. Weißt du, wie du diesen Modus verlässt? Durch Neugier und Staunen. Neugier und Staunen aktivieren deine bewusste Wahrnehmung. Sie schärfen deine Sinne für das Hier und Jetzt. Sie reißen dich aus deinen Grübeleien über gestern und morgen und zerren dich zurück in die Gegenwart. Also, schau dich mal um. Voller Neugier und Offenheit. Mach dir bewusst, dass alles miteinander verbunden ist. Der Schreibtisch vor dir, der Stuhl oder die Bank, auf der du sitzt, und erst recht die Bäume vor deinem Fenster. Alles, auch du selbst, setzt sich aus denselben Teilchen zusammen, die irgendwann mal im Kosmos entstanden sind. Das allein ist doch unglaublich. Gleichzeitig ist all das vergänglich. Im Vergleich zur Unendlichkeit des Alls ist dein Leben ein Funke, ein kurzes Glühen im kosmischen Feuerwerk. Drum nutze die Zeit, die dir vergönnt ist. Öffne dich für den Zauber des Banalen, für ein flüchtiges Lächeln an der Kasse oder die Wolkenmuster nach dem Regenbogen. Die Welt ist voller Wunder, also sag Ja zum Leben. Wann immer du dich daran erinnerst, spürst du wahre Liebe. Und die kann dir keiner nehmen. Was können wir am Ende mitnehmen? Vor allem die Einsicht, dass wahre Liebe mehr ist als nur ein Gefühl. Liebe ist bewusste Praxis, in der wir uns täglich aufs Neue üben. Sie beginnt mit Selbstakzeptanz. Sie erfordert, dass du dich deinen Gefühlen stellst, um Verantwortung für sie zu übernehmen. Das ist die Voraussetzung für emotionale Sicherheit, in der du für deine eigenen Bedürfnisse einstehst und andere Menschen den Freiraum gibst, den sie brauchen. in der du die Größe hast, dich aus vollem Herzen mit anderen Menschen zu freuen. Wahre Liebe heißt aber auch, dass du dich von Erwartungen frei machst. Also übe dich darin, die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Mal leicht und unbeschwert, mal schwergängig und unfertig. Lenke deine Gedanken so oft du kannst weg von deinen Sorgen und Pflichten und zurück ins Hier und Jetzt. Öffne deinen Blick für die vielen kleinen Momente der Güte, in denen dir die Welt ihren Zauber offenbart. Wenn dir das gelingt, ist dein Herz weit und dann kannst du überall und jederzeit wahre Liebe erfahren.